Lebensliebeslust mit Leib und Seele verbunden. Der Podcast mit Christina Sogel für Heilung mit Körper und Seele, für Erfüllung, Sinnlichkeit und Ekstase im Leben, in der Liebe und im Sex. Hallo, du atmendes Wesen. In dieser Podcast-Folge steigen wir noch tiefer in die Dunkelwelten ein. In diesem Fall speziell in die männlichen. Ich habe eine Parallelwelt-Spezialistin eingeladen, um gemeinsam mit ihr im Interview die seelischen Hintergründe und tiefen Bedürfnisse ihrer Kunden zu erforschen. Esther Russ hat 30 Jahre lang ein Domina-Studio geleitet und Männer bis in die tiefsten Tiefen hinab kennengelernt. Mich hat im Kontakt mit ihr das Mitgefühl und Verständnis berührt, mit dem sie über ihre Kunden spricht. Genau deshalb möchte ich mit ihr und keiner anderen dieses Gespräch führen, weil nur Mitgefühl und Verständnis helfen, Scham zu überwinden und sowohl als Männer als auch als Frauen den Männern gegenüber unsere Unbefangenheit zurückzuerobern. Wie immer lade ich dich ein, dir zum Hören einen gemütlichen und ungestörten Platz zu suchen, die Augen zu schließen, tief durch den leicht geöffneten Mund zu atmen und der Resonanz deines Körpers auf unsere Worte zu lauschen. Sie verbindet dich damit, was unsere Worte mit dir zu tun haben.
Hallo liebe Esther, ich freue mich sehr, dass du bereit bist, ein bisschen zu erzählen aus deiner Welt, über die ich im letzten Podcast gesprochen habe, von da, wo ich stehe, so gut ich kann oder die ich berührt habe und wo du jetzt dankenswerterweise bereit bist, da uns noch mehr Einblicke zu schenken.
Hallo liebe Christina, vielen Dank für deine Einladung, ich fühle mich wirklich geehrt und ja, freue mich sehr drüber, mit dir zu sprechen, da meine Erfahrungen teilen zu dürfen. Und ich schätze ja auch deine Art, deinen Podcast zu gestalten. Und deswegen bin ich ganz froh und auch ein bisschen aufgeregt, ja, wie das wird mit dir.
Ja,
mit dieser klugen Frau, mich über diese Themen zu unterhalten.
Also ich bin tatsächlich auch aufgeregt, weil das eine Welt ist, in der ich mich nicht pausenlos bewege, die mich aber sehr fasziniert, auch ja, aus dem Grund, den ich im letzten Podcast so erzählt habe. Jetzt zeig uns doch mal oder erzähl uns doch mal, du hast 30 Jahre lang ein Domina-Studio geleitet. Wie war denn überhaupt dein Weg dorthin?
Ja, also es waren gut 30 Jahre. Und ich habe so ganz genau gar nicht gezählt, aber ganz sicher über 30 Jahre. Und ja, ich würde gerne so ein bisschen ausholen, nur die, aber und dennoch gleichzeitig nur die wesentlichen, ich sage jetzt mal so, diese Weggabelungen, die wichtig waren für meine Entscheidungen, die ich danach getroffen habe, das würde ich gerne, oder die mich beeinflusst haben, die würde ich gerne da berichten, auch schon von etwas früher an. Also angefangen hat es für mich so in meiner Jugend schon, da bin ich in eine Klasse gekommen, die einen ganz besonderen Lehrer hatten. Und der hat also, ja, der hatte auch eher linke Einstellung damals politisch, aber eben auch, er sagte, er orientiert sich sehr am Urchristentum und wir haben da wirklich sehr spannende Themen gehabt, wir hatten den auch jeden Tag und daraus hat sich so ein Freundeskreis entwickelt, so eine Gruppe auch, die das sehr geschätzt hat, auch die Art, was er so in den Unterricht eingebracht hat und diese gibt es heute noch, diese Gruppe. Die hat sich also über diese ganzen Jahre gehalten. Wir haben damals schon so Themen wie, also wir haben so Psychodynamik-Wochenenden gemacht. Ja. Und es war schon so ein erster Einstieg in das, dass ich mich tiefer angefangen habe zu fragen. Ja. Was ist so der Sinn des ganzen Lebens? Wer bin ich? Worum geht's? Wie finde ich Glück? Also die Fragen waren nicht so bewusst, aber das waren so innere Beweggründe und Themen, die mich, ja, die mir so eine Sehnsucht in mir hatten und, mhm. und die auch da immer wieder ja, berührt wurden in diesen Kontakten. Später dann während des Studiums habe ich mir auch angefangen, so erstmal politisch auch zu orientieren, aber dann eben auch spirituelle Themen mich dafür zu interessieren und war dann eben so, war ich dann total fasziniert von diesem Bhagwan Sri Rajneesh, den es damals gab, oder Osho. Und das war so ein ganz großer Schnittpunkt auch für mich, mhm. weil da habe ich dann tatsächlich so, der hatte ja da auch Bücher geschrieben und ich habe so Workshops mitgemacht, Selbsterfahrung-Workshops. Und das war so ein bisschen die Vorbereitung drauf und in diesem Kontext habe ich mal einen Mann kennengelernt. Ich habe da auf einem Bauernhof gewohnt, in einer Wohngemeinschaft, so am Ende des Studiums war das. Und der hat da irgendwie so einen Kurs gegeben in der Scheune, einen Tai-Chi-Kurs. Und dieser Mann hat mich umgehauen einfach. Also ich war da mit in diesem Kurs und dann danach war ich nur noch verblendet oder geblendet.
Ja.
Das war ganz, ganz, ganz intensive Begegnung. Ich habe dann wirklich lange gebuhlt sozusagen fast um den. Und tatsächlich hat der mich dann irgendwann mal so erhört und ich bin mit dem in so ein Meister-Schüler-Verhältnis gekommen. Mhm. Also kein sexuelles, aber in so ein Meister-Schüler, der selbst hatte auch einen Meister. Also es war eine sehr spezielle Geschichte. Und da war ich dann bereit, tatsächlich dem zu folgen. Ich habe alles hinter mir gelassen, alles aufgegeben, bin mit ihm nach Berlin gereist. Später stellte sich raus, dass es auch noch eine Frau gab, die war in London, die haben wir dann auch später gesehen. Also da hat das Abenteuer begonnen, mhm. so richtig.
Mhm.
Und ich hatte auch meinen Namen verändert und also hatte damals auch Sannyas genommen, habe meinen Namen verändert und bin aber dann als Sannyasin gar nicht, also diese Rotphase war relativ schnell rum und bin dann eher so eingetaucht in so Punk New Wave Szene. Dann auch in London mit dem Mann, wo dann auch diese Frau auftauchte. Ich weiß bis heute nicht, obwohl ich 8 Jahre mit dem in Kontakt war. Zum Teil haben wir auch in selben Wohnungen, Häusern gewohnt. Aber ich weiß bis heute nicht, ob die ein Paar waren oder ob das auch Lehrer-Schüler waren. Die haben auch, ich habe auch mit ihr nur Englisch gesprochen, obwohl sie Deutsch war. Wir haben nie Deutsch gesprochen. Also es war sehr speziell. Und da ging es auch immer wieder um diese, ja, dass ich wirklich so reingeschickt wurde in abgrundtiefe Erfahrungen. Ja, wir sind da in Clubs gegangen nachts. Wir haben makrobiotisch gegessen, das war also ganz wichtig, das Essen war ganz wichtig. Wir haben überhaupt kein anderes Essen angerührt, ich auch nicht, 8 Jahre lang. Das war ziemlich herausfordernd in der Art, wie wir auch gelebt haben, weil da musste man auch das immer kochen. Ich erkläre es jetzt nicht näher, das kann man nachschauen. Aber das war auch so ein ganz tiefer Wendepunkt. Und dieser Mann hat mir von BDSM erzählt und hat mich da so ein bisschen auch drauf heiß gemacht. Und ich wusste, da geht es jetzt um. Ich hatte eben so das Gefühl, ich muss all diese Dinge, die er mir sagt, weil ich ihn ja so als Lehrer anerkannt habe, ich muss das einfach umsetzen oder will das umsetzen, weil dann geht es darum, dass ich weiterkomme. Das war immer so dieses Bild, weiterzukommen, zum Glück zu finden, den Sinn und er mit seinem Meister und so weiter. Das war halt so dieses, ja, diese Idee des Gurus. Ja, ja, und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, bin dann in die Schweiz gegangen, weil ich mich da sicherer gefühlt habe. Ich war ja so als Frau alleine und die Schweizer waren tatsächlich so ein bisschen eher nicht so gefährliche Menschen in meinen Augen. Also in Deutschland hätte ich mich da ein bisschen gefürchtet, wenn ich mich da so wirklich allein auf die Suche nach dem Abenteuer BDSM mache und habe da eben Anzeigen entweder geschaltet oder auch auf welche geantwortet, von Männern halt, ja. Also es gab da auch ein Studio, mit dem ich so ein bisschen geliebäugelt habe, damals schon, und wo ich so mich als Zofe bewerben wollte, weil die habe ich sehr bewundert, die Frau, die hieß Kyria, die hatte damals da ein Studio in Zürich, aber das habe ich mich nicht getraut, ja. Und auch als Zofe, ich wollte ja in die dominante Rolle, das war schon klar. Und haben mich dann wirklich da auf alle möglichen Abenteuer mit Menschen getroffen, ja, und eingelassen. Da könnte ich auch viel erzählen. aber da gehe ich jetzt nicht rein. Und das war dann sehr spannend, ja. So habe ich den Kontakt gekriegt. Und irgendwann mal, ich weiß noch, ich hatte damals 11.000 Schweizer Franken am Konto. Das war so mein Erspartes. Und das war weg irgendwann, ja, aufgebraucht. Und dann dachte ich so, jetzt wäre es toll, wenn ich da auch Geld kriegen könnte dafür. Und wusste ich ja, das gibt es ja mit Studios und so weiter. Und das war so der erste Schritt, dass ich mich damit befasst habe, mit der Sache Geld zu verdienen. Und habe dann über eine Anzeige eine Frau kennengelernt, die mich wieder zu einer anderen nach Stuttgart. Darf ich sagen, dass ich in Stuttgart bin? Ja, klar, darf ich das sagen.
Natürlich darfst du das
nach sagen. So bin ich nach Stuttgart gekommen. Ach, das war jetzt komisch, warum ich das irgendwie komisch finde, ja. Naja, jedenfalls, und bin dann sofort ins kalte Wasser da gesprungen sozusagen und habe da in diesem Studio angefangen zu arbeiten.
Wow, ja, danke für diesen Trip. Mir kommt jetzt eine Frage, ganz spontan. Das finde ich ganz faszinierend, weil du ja sagst, du warst in so einem Lehrer-Schüler-Verhältnis mit diesem Mann, aber dir war es ganz klar, dass du in die dominante Rolle willst. Kannst du da was dazu sagen?
Aha. Ja, das hat schon sehr viel mit meinen persönlichen Themen zu tun. Na, ich wollte auf jeden Fall, ich hatte Interesse, ein Business wie kann ich das sagen? Damals war das noch nicht so klar. Auf jeden Fall wollte ich erfolgreich sein und ich wollte auch die Kontrolle haben. Also für mich war klar, immer klar, also ich hatte auch nie dieses Thema so, dass ich in dieser passiven Rolle mich wohlfühle. Ich hatte ja auch nicht dieses Sex, ich hatte auch keinen Sex in der Zeit. Ja. Mhm. Für mich war zum Beispiel, damals hatte ich eher so die Haltung, dass die sexuelle Rolle der Frau in der Beziehung, dass das eher so eine passive und schwache Rolle ist. Und das habe ich, also mir ging es tatsächlich um das Thema Stärke und Power und Toughness. Mhm. Und das habe ich auch sehr radikal verkörpert damals.
Ist das so, dass es tatsächlich die meisten Frauen in der Szene, dass die passive Rollen haben?
Eher ja. Also fast alle, die ich bisher kennengelernt habe, mit denen ich mehr, also die ich näher kennengelernt habe, muss ich ein bisschen aufpassen, kamen ursprünglich von der passiven, haben sich aber dann verwandelt in die andere. Also das geht ja auch, dass man beide Rollen lebt. Es gibt ja auch sogenannte Switcher, die beide Rollen leben können. Aber ich habe mehr Frauen kennengelernt tatsächlich, aber es liegt vielleicht auch an mir, ja, dass ich dann eher. Aber es gab schon auch Frauen, die ich kennengelernt habe, die eben auch ausschließlich aus dem Dominanten kamen, aber die waren etwas seltener.
Okay, so gesehen ein Erfolgsmodell.
Wahrscheinlich, ja, genau. Mhm. Aber das müsste ich auch noch ein bisschen hinterfragen, gell?
Ja, spannend.
Mit Vorbehalt.
Kannst du was dazu sagen? Was hat deiner Meinung nach dieses Dunkelfeld, diese Welt, über die du jetzt gerade erzählst, mit unserer gesellschaftlichen Normalität zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, das finde ich eine ganz spannende Frage. Mhm. Also wenn ich jetzt so vom Studio ausgehe, von der Welt im Studio, dann würde ich sagen, dann würde ich sogar sehr radikal sein und sagen, wir erschaffen diese Welt, wir alle, kollektiv. Und es sind unsere Schatten, die da drinnen stattfinden oder unsere ungeliebten Anteile, die wir nicht haben wollen, so das, was wir rausnehmen wollen, wo wir nichts damit zu tun haben wollen. Also ich glaube, das existiert nur daraus. Oder nicht nur jetzt, aber da gibt es viel, was aus dem heraus. Ich glaube, wir alle steuern dafür bei, dass es diese Welten gibt. Es ist auch eindeutig so dieses christlich-abendländische drinnen. Und ich glaube auch, dass was darinnen stattfindet, ist eine Verarbeitung alter, zum Teil sogar alter kollektiver Traumen. Was mich am Anfang sehr gewundert hat und überrascht hat, als ich das erste Mal in ein Studio kam, dass diese mittelalterlichen Geräte da drinnen standen.
Ja.
Und die habe ich in allen Studios gesehen. Und auf einmal habe ich gemerkt, aha, Das ist ja erstaunlich. Wieso ist das so, ja? Mhm. Naja, wieso ist das so? Da glaube ich, da stecken kollektive Traumen dahinter, die wir verarbeiten, immer noch, die uns aber nicht in dem Sinn bewusst sind. Ja. Auch dieser Jesus am Kreuz, es gibt in jedem Studio das Kreuz. Ich habe auch nie oder fast nie, es gibt eine einzige Ausnahme, hatte ich mal einen Kunden, Klienten, Gast aus dem Islam, aber ansonsten nie. Das sind alles immer christlich-abendländische. Dieser Kulturkreis ist dafür prädestiniert, für diese Art von Erleben, Praxis, ja.
Das finde ich jetzt total spannend. Das heißt, du würdest mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, dass in diesen Bereichen in uns, diesen Welten in uns, die da bei dir gelebt werden konnten, dass da ganz viel gebundene Lebensenergie drin ist und dass es viel mit Trauma zu tun hat. Ne? So hört sich das jetzt an.
Ja, mit Trauma und eben auch mit der Schattenseite unserer konsumorientierten Leistungsgesellschaft. Ja. Das ist wie ein Raum, wo, also ich habe mir da irgendwo auch mal einen Satz, so eine Erschöpfung einer immer mehr werden sollenden Produktivität, die wir haben, Leistung, Funktionieren. Und es ist wie so ein Raum, wo ein Aufatmen möglich ist, wo diese Erschöpfung endlich mal einen Platz hat, wo man sich mal so für ein bisschen niederlassen kann in so ein anderes Erleben, Sein, nicht funktionieren.
Das finde ich jetzt total spannend mit der Erschöpfung. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen?
Also
irgendwie auch vielleicht mal ein bisschen konkret machen?
Ja, es sind ja verschiedene Aspekte, die ich jetzt gesagt habe. Einerseits dieses Kollektive, das geht jetzt wieder mehr so in diese Richtung hin, wo ich sage, ja, wir alle erschaffen das. Und das hat viel mit einer Gegenbewegung zu dieser leistungsorientierten, funktionieren sollenden, Saubermann, bürgerlich, Licht, hell, hellen Welt so zu tun, wo einfach bestimmte Dinge so ausgeklammert werden, wo immer mehr Leistung erfordert wird, immer mehr so auch in diesen Berufsfeldern, in diesen Unternehmen, wo auch viele Leute ja herkommen, wenn die ins Studio gehen. Und zum Beispiel wenn es darum geht, um Fesselungen oder sowas, ja, wenn so richtig starke Fesselungen oder Fixierungen auch stattfinden, dann kann ich manchmal so richtig sehen, dass da wie so ein Aufatmen stattfindet innerlich, ja. Mhm. Endlich gibt es einfach nichts zu tun. Ich kann nichts tun und ich kann jetzt nichts tun, ja. Ich kann nichts tun. Diesen Zustand habe ich so gemerkt, der muss ganz schwer sein, überhaupt dieses Nichtstun, nicht irgendwo was abliefern müssen, irgendwo da sein müssen, für irgendwas wieder einstehen müssen, Verantwortung zu haben, das mal loszulassen über eine gewisse Zeit. Und da, das meine ich mit so einer Art von Erschöpfung.
Ja, das berührt mich gerade total, weil ich denke, okay, diese Männer, die da so in der Gesellschaft ihren Mann stehen müssen, wie groß muss da diese Sehnsucht sein, nicht? Und das ist da sind deine Kunden, nicht? Da finden sie was sonst nicht geht. Ja, mir kommt an der Stelle spontan die Frage, weil mir das so reinläuft, dass das ganz besonders wahrscheinlich ein Männerthema in der Leistungsgesellschaft ist. Tauchen da auch Frauen auf oder sind die aufgetaucht in deinem...
Ja, also es ist tatsächlich etwas anders mit den Frauen. Ich glaube auch, was du sagst, dass es speziell in unserer Kultur ein Männerthema ist. Und dennoch habe ich schon sehr früh angefangen, die Frauen einzubeziehen. Das ist auch ein bisschen aktiv von mir mit initiiert worden und hat sich dann auch weiterentwickelt, weil ich so das Gefühl hatte, ich wollte jetzt nicht so diese Kollaborateurin sein für Männer, die ihre Frauen irgendwie ausklammern oder so und dieser Gegenpol zu den eigenen Frauen oder diese Mitgeheimnisträgerin. Deswegen dachte ich schon immer, es würde mich interessieren, Frauen mit auch einzuladen und habe mich da auch aktiv engagiert. Und dadurch kam es, dass immer wieder Gastherrinnen hier waren, haben wir die genannt. Also die waren auch, waren die oft auf der dominanten Seite auch. Da ging es ja auch darum, dass sie das auch mitkontrollieren können oder das sowieso mitbestimmen, wie weit sie sich auf die Situation einlassen. Also bei Veranstaltungen kamen aber jeweils über eine andere Tür. Die kamen also so eher über die Türe des privaten Eingangs und nicht des Studioeingangs. Ja, über den Studioeingang, wo die Frauen jetzt kamen, mit einem Anliegen in Bezug auf diese BDSM-Thematik, das ist ganz, ganz selten. Also jetzt zum Beispiel, dass sie wie ein Mann kommen und mit einem Thema und da eine Session buchen wollen. Die wollen eher so mal mitmachen. Und es waren natürlich auch ganz viele Kolleginnen, die aber auch zum Teil dann halt über eine gewisse Zeit während dem Studium oder sonst wie hier also mitgearbeitet haben. Also es gab auch Paare, einzelne.
Das schon.
Ja, das gab es auch. Also wie gesagt, aber da habe ich auch aktiv mit dazu beigetragen durch meine Art, auch durch das, wie ich das Ganze umgesetzt habe oder auch in der Werbung auch oder in dem, wie ich mich dargestellt habe. Das hat Frauen schon auch ein bisschen mehr mit eingeladen.
Das finde ich toll, ja, das beeindruckt mich. Und aber ich habe es richtig verstanden, dass es eher so war, dass du Frauen auch auf kollegialer Ebene quasi wie eingeladen hast, dazuzukommen.
Genau.
Und dass es aber kaum Frauen mit einem eigenen Anliegen waren, außer es waren manchmal die Partnerinnen von Männern.
Die Partnerinnen von Männern und es gab tatsächlich, ich erinnere gerade zwei, die mit einem eigenen Anliegen nur zu mir kamen. Ja?
32 Jahre.
Ja, wobei ich muss ja sagen, ich meine, ich bin ja auch eine Frau und ich habe jetzt nicht unbedingt, ich hätte mir auch schwer getan, ich habe nicht Frauen ansprechen wollen, sie waren nicht meine Zielgruppe, ja? Ich auch nicht jetzt da mit Frauen tue ich mir eher schwer auf der Ebene, die kann ich nicht so gut einschätzen, also das ist wirklich ein anderes Gefühl.
Und weißt du was darüber, ob es anderswo auch, ich sag mal, Dominas oder Kolleginnen von dir gibt, die das gemacht haben?
Nee, tatsächlich nicht, also auch nicht, nee, das war immer ähnlich.
Nee, ja. Also du weißt, dass es das auch nicht gab?
Nee, das gab es auch nicht. Genau. Also die ich kennengelernt habe, gab es das auch nicht. Aber hier waren, also bei mir waren dann oft immer wieder Frauen in so einer kollegialen, auf so einer kollegialen Ebene, ja.
Was glaubst du, warum das so ist, dass es in erster Linie Männer sind, die dieses Anliegen haben?
Ja, das ist eine wirklich besondere Frage. Also erstens mal glaube ich, dass es wenig Frauen gibt und weiß ich auch, dass es wenig Frauen gibt, die Lust haben, auf der dominanten Ebene zu spielen. Also weniger als Frauen, die auf der submissiven Ebene spielen können. Weil die dominante Ebene ist eher die Macherebene. Das ist die Geber, die gibt, die macht. Und die halt die Verantwortung übernimmt und so weiter. Die ist einfach weniger sinnlich dann. Ja? Oder weniger, wo es so um das Genießen geht oder Auskosten, ja, wenn man das gut kann, geht es vielleicht, aber das ist schon viel mit Machen und da gibt es, glaube ich, weniger Frauen, die da so Bock drauf haben. Ne? Und es gibt auf der anderen Seite ganz viele Männer, die Sehnsucht danach haben, mal so alle Viere von sich zu strecken, ja. Sage ich jetzt mal ein bisschen platt ausgedrückt. Ja. Und das ist ein bisschen, das ist auffällig, meine ich. Das ist wirklich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anzeige setzen würde, ich suche einen privaten Sklaven, ich glaube, da würden sich innerhalb kürzester Zeit Ich würde sogar sagen 1000 melden. Ne?
Wow, okay.
Da hätte ich also einen privaten, der ohne, dass er was bezahlen muss, bei mir in den Dienst treten kann. Mhm. Und ich als Dominante, als Herrin mit Erfahrung, da würden die Tür einrennen. Ja? Das wär wirklich sehr gefragt. Das gibt's aber kaum, weil die Frauen, die es da gibt, die haben garantiert einen Partner. Mhm. Das heißt, die Aussicht, da jemand zu finden, ist aber für die Männer ganz schwer nachvollziehbar, weil sie aus ihrem, aber da gehen wir vielleicht später drauf ein, aus ihrem Erleben heraus haben sie das Gefühl, hey, wieso will die das nicht? Wenn die alles mit mir machen kann, das muss doch für die großartig sein. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, möchte ich eine Frau sein wie du. Nämlich, dass ich alles machen kann, was mir Freude macht. Ja? Aber so empfinden die Frauen nicht.
Ich musste jetzt gerade wirklich ein bisschen lachen, weil ich hatte in meinen Beziehungen immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen der Mann von uns beiden. Ja. Und mir liegt diese Rolle viel näher als die andere. Also für mich war das im Spielen, im Ausprobieren, jetzt zum Beispiel mit Rainer, war das die Rolle, die mir näher war und wo ich mich nicht so bemühen musste wie um Hingabe.
Okay.
Deshalb habe ich jetzt
dann
ganz groß
auch eher auf der dominanten Seite, wenn du es so machen würdest.
Genau.
Gut, also ich weiß auch nicht, ob das wirklich, es trifft sicher nicht für alle zu, weil ich versuche ja immer irgendwie so etwas zu schildern, was ich jetzt am häufigsten erlebt habe.
Ja, natürlich, klar. Wie ist denn deine Erfahrung? Gibt es was in deinem Erleben, was die Menschen, die in dein Studio gekommen sind, gemeinsam haben?
Ja. Da gibt es auf jeden Fall was die gemeinsam haben, nämlich, dass sie mit niemandem drüber sprechen können als allererstes Mal. Also nicht einmal mit dem besten Freund in der Regel. Mhm. Natürlich schon gar nicht mit der Frau oder mit sonst jemand. Also das ist tragen die dann wirklich so mit sich selber rum. Zum Teil, also was ich so rausgefunden habe im Laufe der Zeit, auch über meine andere Arbeit, wenn ich auch mal so auf der therapeutischen und Coaching-Ebene gearbeitet habe, wo dann die Dinge auch offener ausgesprochen werden, dass es erstmal oft so ist, wenn die so in sich merken, dass so Fantasien immer mehr auftauchen oder sie auf bestimmte Dinge reagieren. Manche erzählen auch, sie haben das schon in der Pubertät ab und zu mal mitgekriegt, so bei den Fessel oder was weiß ich, Indianerspielen oder sonst was, oder wenn die so einen Fetisch entwickelt haben. Dann kriegen sie das nur irgendwann mal immer deutlicher mit, weil sich das halt immer wieder meldet innerlich. Ja? Mhm. Und dann haben die erstmal total Mühe, damit umzugehen. Können mit keinem Menschen drüber reden, würden auch nicht gleich ins Domina-Studio rennen, weil da müssten sie ja mal eingestehen überhaupt, dass da. Mhm. Und dann denken sie erstmal, bin ich jetzt nicht mehr normal? Ja? Mhm. Was ist falsch an mir oder so? Und dann kriegen die echt Stress, ja, innerlich. Mhm. Und das kann Jahre gehen. Also so, je nachdem, ja. Und dann den Schritt zu machen, dann wirklich auch mal ins Studio zu gehen, da sind die so aufgeregt. Wahrscheinlich klopft ihnen das Herz bis zum, ich merke das dann nicht im Auto. Doch, ich habe das manchmal dachte ich immer, wieso riecht es hier so komisch? Das war der Angstschweiß. Ich hatte dann irgendwie auch so komische Reaktionen in mir. Ich hatte gar keinen Bock, mit dem Menschen was zu machen, bis ich das irgendwann mal begriffen habe. Das ist einfach Angst. Mhm. Ich habe das als Aggression wahrgenommen und hatte dann auch eher, denke mir, nee, das ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Bis ich das gemerkt habe, einfach, dass sie einfach totale Angst haben und sich das einzugestehen und sich dem auszusetzen und sich da jemand anzuvertrauen, ja, und diese Seite in sich ja irgendwie dann annehmen zu sollen. Manche kommen auch, dass sie denken, ja, wenn ich das einmal dann erlebe, dann habe ich sicher, dann reicht es mir sicher für alle Zeit. Das wird sicher so schrecklich, dass ich dann auch wirklich jetzt weiß, das war's, damit will ich nichts zu tun haben, was dann aber leider nicht so ist.
Ich wollte gerade sagen, das hoffen die dann,
genau.
Ganz anders.
Genau. So. Genau. Mhm.
Hat das manchmal auch sowas von einer Sucht? Erlebst du das so?
Also ich kann es ja tatsächlich nicht so richtig, also das ist mir auch ganz wichtig, dass man es nicht verallgemeinern kann, weil es da so unterschiedlich, also genauso unterschiedlich wie die Menschen überall sind, auch ganz unterschiedliche gibt. Und gleichzeitig gibt es tatsächlich auch die Menschen, Männer, die ich kennengelernt habe, wo das eben wichtig ist, es immer wieder zu wiederholen, wo das wirklich ohne diesen Teil, das auszuleben, das zu leben, das würde wirklich viel ins Ungleichgewicht bringen. Also das hat so schon Sucht, ja, könnte man so in Richtung Sucht auch bezeichnen. Also das geht dann schon auch über lange Zeit nicht, aber es hat einen stark, wie soll ich sagen, ist so ein Element, das die Menschen in Balance hält, dass sie ihr anderes Leben, das sie halt ja sowieso auch haben, gut hinkriegen. Wie so ein Yin-Yang, also das braucht es, um das stabil zu halten.
Da kommt mir eine spannende Frage, weil wenn es um Sucht geht, dann spielt es ja oft eine Rolle, dass es für irgendwas anderes steht. Mhm. Hast du irgendwelche Erfahrungen oder Eindrücke darüber, für was anderes das steht? Mhm.
Also welche Bedürfnisse dann auch da dahinter stehen?
Ja, zum Beispiel,
gell?
Da kommen wir jetzt schon in die Richtung von wirklichen Bedürfnissen.
Mhm. Ja. Also was ich bei vielen Menschen erlebe oder auch wirklich grundsätzlich erlebe, könnte ich fast sagen, bei Männern, dass die dass es für die ganz wichtig ist, also ich würde es jetzt mal Anerkennung nennen, so ein bisschen, also erstmal sowas wie Anerkennung nennen. Sie haben so die Idee, also die Erotik oder die Idee, die da ist, ist so, ich möchte, dass diese Frau, die mein Gegenüber ist, total zufrieden ist. Also durch mich, durch das, dass ich mich ihr schenke und die das macht, worauf sie Bock hat, schenke ich ihr Lust und Befriedigung. Also ich bin derjenige, der am besten der Einzige, der ihr genau das geben kann, was sie braucht.
Und damit befriedige ich letztlich mich mit diesem Gefühl.
In Wirklichkeit geht es um die eigene Befriedigung. Aber es geht nie, und da tun sich Männer ganz schwer, weil die sagen ja, sie braucht mich.
Ah.
Er ist hier, oder was heißt hier? Er kommt zu mir, weil er mir etwas Gutes tut. Ja. Ich meine, dass er dafür bezahlen muss, muss man manchmal ein bisschen ausblenden, weil das funktioniert nicht ganz. Ja. Das ist aber nicht bei allen so. Es gibt unterschiedliche Bewusstseinsebenen und alles mögliche, unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche Zugangsweisen. Also kann es nicht ganz verallgemeinern, aber das ist so ein bisschen das Typische, ja. Das heißt, er hat so, weil er ja so sich schwer tut, zu dem zu stehen und dass er Bedürfnisse hat, das geht ja gar nicht für Männer, nicht so besonders gut, ja. Wie kann ein Mann Bedürfnisse haben, ja?
Ist das wirklich so?
Ich glaube schon, für die, die ich kennenlerne, ich glaube, die sagen ja, du willst es ja. Du bist der das Bedürfnis hat. Ich habe das Bedürfnis nach meiner sadistischen Befriedigung, wenn es um Schmerz geht. Oder ich habe das Bedürfnis nach dominant zu sein und mir da die Macht zu holen und Bestätigung und stolz zu sein auf ihn oder so irgendwas. Ja, also es sind so, das wird so auf mich übertragen. Ja, also ich bin, und wenn sie rausgehen, haben sie so das Gefühl, ja, er hat es ja für mich getan, weil ich das wollte. Also das ist jetzt aber wirklich...
Mich flasht das gerade sehr, weil sich das ziemlich deckt mit meinem Schmerz in Behandlungen von Männern, wie unendlich bereit die sind, ihre eigenen Bedürfnisse wie zu leugnen. Und ich möchte das wirklich an der Stelle ganz dick unterstreichen, was du da sagst, wie unendlich traurig das eigentlich ist.
Okay, also das erleichtert mich ein bisschen, weil das ist ganz schwer. Ich kann es auch mit keinem Mann aussprechen. Das Spiel ist zu Ende, wenn ich sage, ich mache das für dich. Dann ist das Spiel zu Ende.
Kannst du dir irgendwas vorstellen, warum es für Männer so bedrohlich sein könnte, Bedürfnisse zu haben?
Also, ich habe mir da schon auch viel Gedanken, könnte da auch viel Gedanken drüber gemacht und könnte, ja, das könnte da viel dazu sagen und würde auch so das, die patriarchalen Strukturen auch so reinholen da ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es so, das führt fast ein bisschen zu weit. Wenn ich so ganz konkret bleibe, glaube ich, dass bei Männern, dass sie sich erstmal schwer tun, weil sie das Gefühl haben, vielleicht, dass sie dann Weichei sind. Oder, also wenn ich mir vorstelle, ein Mann erzählt in seiner Freundeskreisrunde am Stammtisch, dass er zu einer Herrin geht, ja, was da für Sprüche kommen würden von anderen, ja, zum Beispiel. Dann würde da kommen, was, du gehst zu da, 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 und dann würden die sich gegenseitig da abwerten und so diese, ja, also sowas in die Richtung muss es sein, dass die auch da untereinander oder einfach so die Kultur, die Gesellschaft und dieses, unsere Kultur eben das eher ausklammert oder leugnet, dass Männer kennen keinen Schmerz, sie dürfen nicht heulen. Also was da halt alles noch so vielleicht in den kollektiven Körpern, Geistern rumschwingt und nicht erlöst ist.
Ja, ich denke auch gerade, ich finde das gar nicht so weit hergeholt mit dem Patriarchat, denn wenn ich da mal überlege, wie, ich sag mal, Anfang letzten Jahrhunderts, wie selbstverständlich das war, dass die Männer sich von ihren Frauen genommen haben, was sie wollten, dann ist das von da aus ein Riesenschritt zu sagen, ich kann mir da was nicht einfach nehmen. Nämlich genau das, wo ich weich werden will, das kann ich mir nicht einfach nehmen. Das berührt mich gerade, der
Gedanke. Ja, genau. Genau. Und dann auch noch diese andere Seite zu leben, die Frau soll sich doch nehmen, was sie will. Das ist ja auch noch wie so eine Gegenbewegung. Wenn du das gerade jetzt erzählst, fällt mir das da gerade auf. Weil das ist ein Kick von vielen Männern. Natürlich ist so das eigene Ding dahinter, weil sie dann die eigene Lust dahinter. Weil es geht ja darum, dass sie sich schon vorstellen, dass die Frauen das nehmen, worauf er Bock hat. Das ist ja, das macht ja die Fantasie an und die haben da ganz konkrete Bilder. Weil ich habe da echt Tests gemacht, weil es gab manchmal früher Menschen, die kamen und sagten, machen Sie mit mir, was Sie wollen. Ja, so mit so einem ganz leuchtenden Blick. Und ich fand es immer ganz schwierig, weil das ist überhaupt kein Arbeitsauftrag. Was soll ich von dem wollen? Ich kenne den ja gar nicht und ich habe keine Ahnung, was ich von dem wollen soll. Ich würde gerne wissen, was so sein Thema ist und dann gestalte ich das. Ja, und dann bin ich da natürlich auch dabei, weil ich das ja gestalten kann. Und dann habe ich mir gedacht, so, ab irgendwann mal habe ich mir gedacht, so, jetzt mache ich da ein Experiment. Jetzt mache ich das wahr. Ja, dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich ihn unten eingesperrt in der Zelle. Also es ist ganz harmlos, mir konnte nichts passieren. Ich habe ihn einfach eingesperrt und bin zu meinen Kollegen in die Küche gegangen, weil wir hatten gerade einen Sekt aufgemacht und haben das genossen zusammen, hatten tolle Gespräche. Ich habe gemacht, was ich wollte. Und er war total sauer. Und er war fuchsteufelswild. Und ich dachte, okay, ach so schaut das aus mit dem Wollen. Ja. Das war natürlich schon ein bisschen gemein, aber ich habe das tatsächlich ein, zwei Mal habe ich solche Sachen ausprobiert und immer mit demselben Ergebnis, dass sie dann wirklich wütend waren.
Und wenn du sie konfrontiert hast?
Sie sind dann gegangen, die wollten nichts mehr mit von mir wissen. Also ich weiß noch, dass einer mal bei einer Veranstaltung, den habe ich auch wörtlich genommen, der hat da vorher geschrieben, gab sogar schriftlich alles. Und dann habe ich das gemacht tatsächlich und dann wurde der so wütend, der hatte so ein Abzeichen, der kam so mit Lederklamotten an, so ein Abzeichen, ich bin SMler oder irgend sowas. Und dann hat er sich dieses Abzeichen runtergerissen und auf den Boden gepfeffert. Und ist gegangen und mir gedacht, ah, okay, ach so schaut es aus.
Das ja, ist wirklich spannend.
Ja, es war gemein, aber gut, ich musste ja auch mal, musste ja das auch irgendwie mal überprüfen.
Da kommt es ja wirklich zum Ausdruck, dass es echt nur oder echt oft die Fantasie ist, ja, den Frauen wird dasselbe gefallen, was genau den Männern gefallen
würde. Genau. Also sie können das gar nicht. Also ich, wie gesagt, das ist, manchmal tut es mir auch leid, wenn ich zu verallgemeinere. Ja? Das ist wirklich ein Hilfsmittel, zu verallgemeinern, um manche Dinge zu verstehen, weil ich kann es in Wirklichkeit nicht verallgemeinern. Und dennoch gibt es eine Tendenz, dass Männer sich gar nicht vorstellen können, dass Frauen etwas ganz anderes, also das ist wie zwei unterschiedliche Zugänge. Es geht schon um dasselbe. Es geht immer um die Lust, um die Ekstase, um die Hingabe, um dieses Erleben, um die Begegnung, die Berührung. Ja? Aber wie sie dahin kommen, sind unterschiedliche Türen, würde ich das jetzt mal nennen oder so. Und wenn ich aus dieser einen Tür da reinschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine andere Tür gibt, ja, wo ich da reinschaue. Und so erlebe ich das, ja. Das ist so jenseits der Vorstellungskraft. Und bei den Frauen ist es das auch, weil die Frauen nicht gelernt haben, ihre Bedürfnisse auch zu benennen überhaupt und darauf auch ein Stück weit zu bestehen. Weil die glauben eben auch, also ich kenne es auch von mir, dass ich dann manchmal so, machen Sie mit mir, was Sie wollen, und ich, bei mir rattert es schon, was er damit meinen könnte, und ich hole schon aus meinem Sammelsurium das raus, was ich weiß, aha, das könnte sein in die Richtung und so, und lächle dann freundlich und nett und weiß gar nicht, was ich wollen würde.
Nicht, das finde ich, ist mir auch schon ganz oft also begegnet, dass wir Frauen genauso identifiziert sind mit diesem patriarchalen Thema.
Absolut.
Mir gefällt das, was dem Mann gefällt, ja, damit ich akzeptable Frau bin.
Genau. Und das, so, diese Strukturen, die werden da, laufen da auch genauso ab.
Spannend.
Ja.
Jetzt frage ich einfach mal, kannst du uns einen konkreten Prozess nachzeichnen, an dem wir den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen und sexuellen Fantasien erkennen können? Also damit es einfach mal ein bisschen an einem Beispiel greifbar wird.
Ja. Also ein konkreter Prozess. Also wenn ich jetzt in der Rolle bin, der Herrin, wenn ich jetzt in die Rolle eintauche, dann ist es tatsächlich so, dass ich manchmal auch in der Rolle selbst die Dinge auf eine andere Weise, also dann geht es mir auch gar nicht so sehr um die Bedürfnisse oder ich beobachte nicht so sehr den Prozess, sondern ich bin dann in dieser Rolle verkörpere da kriege ich das manchmal auch dann gar nicht mit, was genau, also von der übergeordneten Sicht, was da genau abläuft. Deswegen muss ich da jetzt so ein bisschen umschalten und für mich da auch suchen, was ich da gefunden habe oder was ich da finden könnte. Also was ganz interessant ist, bei den meisten läuft es ja eher so unbewusst ab, ne? So im Unbewussten. Und die Bedürfnisse, das habe ich ja schon ein bisschen genannt. Es geht um dieses, also ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein. Ich hatte einen Gast, haben wir früher mal gesagt, ich finde das Wort total blöd. Sklave will ich auch nicht sagen, weil nicht alle Sklaven sind. Ich sage am liebsten Klient, ja, den ich auch schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt habe. Also es war noch bevor ich, das habe ich noch gar nicht erzählt, da mit meiner therapeutischen Ausbildung. Das war ja auch ein ganz wichtiger Prozess für mich. Bevor ich selber noch therapeutisch gearbeitet habe oder therapeutische Ausbildung hatte, habe ich in irgendeinem Journal, als ich da interviewt wurde, habe ich gesagt, ich finde das einfach, das ist eine therapeutische Arbeit, ja, weil ich das so sehen wollte. Und dieser eine Mann kam genau wegen diesem Satz, ja, weil er selbst Therapeut war. und das genauso auch für sich erlebt und genutzt hat und eben auch eine SM-Thema hatte. Und der hat mir das immer wieder erzählt, weißt du eigentlich, warum ich zu dir gekommen bin? Weil viele Jahrzehnte, ich kenne den heute noch, also ich sehe den aber ja nicht. Jedenfalls, und der hat ganz konkret, das war ganz spannend, also er war selber Therapeut, hat auch mit Menschen gearbeitet, Traumatherapeut, alles Mögliche, hat es sich da auch weiterentwickelt. Und der hat es auch ganz offen vor seiner Frau gemacht. Seine Frau wusste, dass er zu mir kommt und er kam. Und der hat zum Beispiel so seine eigenen Traumen über dieses SM-Spiel mit mir aufgearbeitet. Mhm. Was ich zum Teil echt ein bisschen herausfordernd auch fand, weil es gab, da gab es zum Beispiel auch wirklich das Thema Missbrauch. Mhm. Die Mutter, zuerst war es die Tante, haben wir mit der Tante gespielt, also rollenspielmäßig die Tante. Und später war es die Mutter, das fand ich sehr unangenehm. Mhm. Wahnsinn. Also, und er hat auch, er kam dann, er hatte schon so innerlich für sich vorbereitet und hat mir dann halt so erzählt, worum es ihm geht, um welches Rollenspiel, ob natürlich auch mit dem Raum geben, ob ich mich darauf einlassen mag. Und da habe ich ein bisschen gebraucht, auch tatsächlich mich darauf einzulassen. Und das war dann schon sehr, sehr stark und wirkungsvoll, da in diese Ebene dann wirklich so reinzugehen. Ja? Mhm. Und der hat wirklich so seine Themen, das hat sich dann wirklich verändert. Die Themen waren für ihn dann verarbeitet tatsächlich. Und dann kam er immer wieder neu. Also das ist jetzt ein sehr besonderes Beispiel, weil das nicht so typisch war bei den. Ja, aber du wolltest jetzt noch was
sagen. Ja, mich würde da was interessieren. Ist der in die Opferrolle gegangen oder hat er die Szene umgedreht zum Verarbeiten? Ja,
ich weiß schon. Also innerlich hat er sich ja, jetzt habe ich so komisch geknurrt, innerlich hat er sicher das umgedreht. Also das hat er mir schon auch erzählt, was er innerlich macht. Ich kann mich jetzt nicht im Einzelnen erinnern, wo er das Ganze für sich innerlich verarbeitet, ja, und da, was er daraus gemacht hat, äußerlich war er in der Opferrolle.
Okay.
Und die Lust kam dazu. Mhm. Die Lust kam dazu, das war lustvoll. Also das ist ja schon ein Umdrehen. Mhm. Also wenn Lust daraus entsteht, ist es schon ein Umdrehen. Das habe ich auch stark gespürt, dass es einen Lustaspekt hatte, ja. Mhm.
Hat es also tatsächlich, auch wenn er so richtig therapeutisch das genutzt hat?
Hat es tatsächlich und er ist sogar, das ist eine der wenigen Male, wo die Lust bei mir angekommen ist.
Ah, das heißt, was sie berührt hat.
Sogar. Also ich sie auch erlebt habe.
Ja,
also
das finde ich spannend.
Ja, das war sehr spannend. Mhm. Da ist die auch bei mir angekommen, weil das ist ansonsten nicht in der Rolle, wenn ich sehr viel am Machen bin, aber das war da was anderes. War da anders, ja. Das war sehr spannend, weil das ist natürlich so ein sehr besonderes Beispiel. Mhm. Bei den meisten ist es viel unbewusster und eher das, was ich auch vorher schon so ein bisschen angedeutet habe, wo es dann wirklich auch so ein bisschen um, bisschen mehr um, ja, entweder um dieses aus der Erschöpfung rauszukommen, zu tanken, aus den Alltagsrollen auszusteigen, da zu tanken, was es auch stark gibt, wo ich auch einen starken Kontakt habe, jetzt mit, ich nenne es jetzt Colette kann ich sagen. Colette ist ein Mann, ja, und inzwischen schon ein älterer Mann, den kannte ich ja sehr lange. Inzwischen habe ich auch Kontakt mit seiner Frau und mit ihm und seiner Frau und wir machen zusammen Reisen manchmal. Das haben uns also ein bisschen näher angefreundet. Aber Colette kommt aus dem raus, dass sie Frau sein möchte. Mhm. Und da ging es auch immer um das Thema Gefangenschaft und Frau als Frau. Und die Gefangenschaft, Frau, Handschellen, das war so ein, also Gefangenschaft, vor allem die Handschellen und bestimmte Kleidungsstücke eher so ein Fetisch. Gefangenschaft eben auch so dieser Zustand, wo es eben drum ging oder ihr. Und dann eben in diesen Frauenkleidern, ja, oder in dieser weiblichen Rolle. Das ist auch ein ganz starkes Thema, habe ich öfter Menschen getroffen. Mhm. Das sind oft Männer, die sehr männliche Berufe haben um das auch so ein bisschen zu verbergen. Mhm. Und dann ganz starke Sehnsucht haben in so einen anderen inneren Raum einzutauchen. Und auch bei Colette ist auch ganz stark dieses Gegenüber von Frauen auf so einer schwesterlichen Ebene. Das genießt die total. Mhm. Wir tauschen die Schuhe aus und solche Sachen. Und also da könnte ich natürlich ganz viele, da fallen mir so viele Themen ein. Ja.
Weißt du, ich finde diese beiden Beispiele ganz wunderschön gerade.
Okay.
Also das hätte ich mir nicht mal zu erträumen gewagt, dass da wirklich so schön diese tiefen, sehnsuchtsvollen Bedürfnisse wirklich spürbar werden. Ganz schön. Mhm. Okay. Esther, jetzt hast du so schöne Beispiele gebracht und hast aber auch immer mal wieder so anklingen lassen, dass das, wovon die Männer gedacht haben, es würde dir gefallen, eigentlich gar nicht so sehr deins war oder überhaupt nicht deins gewesen wäre. Und jetzt würde mich mal interessieren, auf was für einen Prozess guckst du denn da zurück? Was war denn dein Prozess in dieser Welt sozusagen?
Okay. Ja, also ich habe da ja so erzählt, wie ich da eingestiegen bin. Mhm. Und in der ersten Zeit war das dann schon so, dass ich da in einem Studio gelandet bin, das halt sehr ausbeuterisch, kann man sagen, organisiert war. Also da gab es einen Mann, der hat da die Preise bestimmt, die ich als Mitarbeiterin zahlen sollte mit seiner Ex-Partnerin. Die beiden haben sich das dann geteilt. Und die Öffnungszeiten hat der auch bestimmt, also von 12 bis 24 Uhr war geöffnet und so weiter.
Das war
also
das, nicht klar.
Nee, war damals, das war ja schon in den 80er Jahren, Mitte, Ende 80er Jahre. Da hat sich also sehr viel verändert an diesen, von dieser Zeit bis heute, kann man sagen. Damals gab es auch noch nicht so eine große private Szene, da war das noch nicht so ein bekanntes Thema. Es gab auch ganz wenig Studios in Deutschland. Und das war sehr, sehr anstrengend für mich. Und ich hatte dann schon bald das Gefühl, ich möchte mich selbstständig machen, ja. Mhm. Und dort war das eben so, also das gab ja eigentlich quasi keine Freizeit, da könnte ich natürlich auch viel erzählen, weil da bin ich ja so frisch eingestiegen in das Ganze, dass auch manche Menschen schon vor 12 Uhr mittags kamen, weil sie die Ersten sein wollten. Und manche, also ich war mit einer Kollegin zusammen da, und manche kamen genau um 0 Uhr, weil sie die Letzten sein wollten.
Ah, okay.
Und das heißt, um 4 Uhr oder so war Feierabend für uns. Jedenfalls eines Tages läutete es tatsächlich um 0 Uhr an der Tür, und da stand John vor der Tür. Ein großgewachsener Mann, das wusste ich natürlich noch nicht, dass er John hieß, mit Anzug und Krawatte, Geschäftsmann, und sagt, ich bin John. Und ich habe ihn halt reingelassen. Damals hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass ich sage, ja, es ist zu spät oder so. Er hat die auch tatsächlich noch reingelassen und kann mich noch gut erinnern. Wir sind dann nach unten gegangen, da gab es auch so einen Keller, haben uns da an den Tisch gesetzt, und der legte mir seinen Lebenslauf auf den Tisch. Ach. Mit Klarnamen. Der war auch verheiratet, er war Engländer und sprach perfekt Deutsch, hatte in Deutschland eine Unternehmensberatung. Und hat mir das alles auf den Tisch gelegt, ohne mich zu kennen. Und das hat mich sprachlos gemacht, weil eigentlich war das eher so eine verdruckste, geheimliche Welt damals. So keiner, oder auch heute zum Teil vielleicht noch. Aber wo sich keiner seinen richtigen Namen zu sagen traute, oder wo man halt das gar nicht außen vor gelassen hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und er hat gesagt, ich möchte gerne Ihr Gefangener sein. Für 24 Schuhe oder was weiß ich für eine Zeit, ja. Gut, das mache ich jetzt ein bisschen kurz, das wäre sehr eindrucksvoll. Und mit John, ich hatte ja gar keine Erfahrung, ich habe das angenommen, das Angebot, und habe den dann so in Ketten gelegt, was da halt da zur Verfügung stand, Handschellen und sowas hatte ich gar nicht, oder höchstens so ganz einfache Dinger. Und kurz später, dann bin ich nach oben, ich hatte da oben dann gewohnt in dem Haus, und bin irgendwann runter, um nach ihm zu gucken. Da war der befreit und hat triumphiert aus dieser kleinen Zelle rausgekommen. Ja.
Sehr cool.
Und damit hat er über mich triumphiert. Ja. Und ab da hat sich wirklich, da hat er mir wirklich so den Fehdehandschuh hingeworfen. Und da dachte ich, okay, da muss ich wohl jetzt, also auf jeden Fall hat sich daraus eine Beziehung entwickelt. Also eine wirklich, also keine Partnerschaftsbeziehung, sondern so eine SM-Beziehung, wo es wirklich um, der war auch nicht devot oder so. Und um das jetzt abzukürzen, mit John bin ich dann immer näher in Kontakt gekommen, habe mich da auch weiterentwickelt und bin dann später wirklich zur Expertin geworden für Gefangenschaften. Ich habe dann auch so ein privates Institut gegründet auf der Schwäbischen Alb, der Haft- und Vollzugsanstalt Schwarzer Turm, habe ich mit einer ganz anderen Identität dort wirklich sehr authentische Gefangenschaften gemacht. Also nicht als Domina eines Studios, sondern als private Frau, die das macht. Also ich kann nicht sagen, dass ich die Dinge, die ich gemacht habe, nicht, dass mir die keine Freude machen, weil du das vorher so zusammengefasst hast. Ich hatte schon was damit zu tun. Mhm. Aber da ging es mir halt darum, bestimmte Dinge auch so deutlich zu machen mit den Bedürfnissen. Und irgendwann habe ich über John triumphiert. Also, aber der hat mir lange zu denken. Also hat mich zum Beispiel, er hat mir dann selber auch die Handschellen gebracht, die wirklich aus London, diese ganz Polizeihandschellen und alles Mögliche, was ich dann hatte. Und der hat sogar die Schraube aus der Mauer mit der Handschelle rausgedreht, ja, bis ich dann kapiert habe, dass man auch die Schrauben noch mit 4 Schrauben befestigen muss und dann geht gar nichts mehr, ja. Also wenn er da fixiert war. Also egal, um das Ganze abzukürzen, der hat mir dann das Geld fürs gegeben, das ich gebraucht habe, um ein Studio zu übernehmen. Da war eins angeboten. Es war sehr teuer, so eine Ablöse zu zahlen und er hat mir das vorgestreckt und wir hatten dann einen Vertrag gemacht, wie ich das zurückzahle und so weiter. Also wir hatten dann wirklich bis zu seinem, also der ist ja schon verstorben leider, bis fast kurz vor seinem Tod habe ich ihn noch mal getroffen, aber schon lange nicht mehr SM mit ihm gemacht. Das hat sich dann schon verändert. Ja, das war eine ganz besondere Beziehung. Auch bis heute ist der wirklich in meinem Herzen, der John. Und ich hatte dann mein eigenes Studio und wollte dann wirklich diese Welt verändern, die es da gab. Ich wollte das auf eine andere Ebene, auf ein anderes Niveau bringen. Alles, was es da gab, war also Sklave, knie dich hin und einfach so ein bisschen wenig Niveau, was es, oder auch so die, das hatte eher so was Nuttiges, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Und ich wollte da wirklich auf eine andere Ebene kommen. Habe mich das so ins Zeug gelegt, habe damals mit Computern, die ich von John gekriegt hat, von den ausgemusterten Firmen, habe ich Flyer gemacht, verschickt. Leute durften auf Band sprechen, Veranstaltungen auch mit Frauen eben, wenn die Frauen wissen wollen. Also ich hatte dann alle möglichen Themen, Cafés für Menschen, die sich interessieren, die dann Männer, die in Frauenkleidung da kommen durften, alles Mögliche versucht umzusetzen und wirklich dann auch so eher künstlerische Fotos und Anzeigen gemacht, mit viel, ja, mit mehr Kreativität drin und auch nicht mit den, ich mal unterwirf dich mir oder ich mache dich hörig oder irgend sowas, was da sonst in anderen Anzeigen stand. Da kam also so ein ganz anderes Niveau und das haben mir dann viele auch nachgemacht. Also ich war da tatsächlich so eine Vorreiterin für so eine Ebene, wo sich das deutlich, wo dann deutlich anders damit umgegangen wurde und das Thema ja, salonfähiger wurde, sage ich jetzt mal. Und auch die private Szene hat sich parallel weiterentwickelt. Also da gab es einen langen Prozess. Aber was bei mir passiert ist, dann schon in dieser ersten frühen Zeit, da war ich so 34 Jahre alt, bin ich komplett in einen Burnout gerauscht. Also ich war komplett am Ende, konnte für mich fast kaum noch aufstehen vom Stuhl und wusste aber auch nicht, was das ist, weil das gab es damals noch nicht, das Wort Burnout. Und da ist dann was, also ich habe dann einfach nur noch automatisch irgendwie funktioniert, habe dann da auch sehr viele meiner Kunden verloren, weil ich gar nicht mehr konnte. Also ich habe die dann immer irgendwie weitergereicht an jemand anderen. Das waren dann auch Stammkunden von mir, die mir das nicht verziehen haben. Eine Handvoll oder so ein bisschen über eine Handvoll, die sind mir treu geblieben. Und haben den Prozess eben auch da durchgehalten, sind dann später wiedergekommen. Und da habe ich dann angefangen, da habe ich erstens mal mit Tai Chi und Qigong angefangen, habe einen Mann kennengelernt, der mir total auch da geholfen hat, also mit dem ich dann später auch zusammen war, als mein Partner war. Und über diese Qigong-Übungen habe ich mich erstmal aus dieser Erschöpfung rausgearbeitet. Also ich habe da so einseitig, war da so einseitig vorher unterwegs und ich weiß noch, wo ich die erste Qigong-Übung gemacht habe, habe ich das Gefühl gehabt, mein Inneres saugt wie ein Schwamm einfach diesen Moment aus, wo ich nichts tun muss. Also es hat sich so komplett übertragen auf mich. Ja. Und es ging so auf. Ja. Und dann kam ich eben, weil ich dann plötzlich so diese Fragen, das war, ah ja, und dann, da gab es auch diese Trennung von diesem anderen, von diesem Guru. Ja. Das war auch schwierig, ganz schwierig. Der wollte mich nicht gehen lassen. Also es war auch kriminell schwierig, aber da hat mir eben auch dieser Mann geholfen damals. Also alleine hätte ich das nicht mehr geschafft und eine Freundin von mir und oder andere Freunde gab es dann noch, die mir geholfen haben. Und so habe ich mich dann langsam aus diesem dunklen Loch rausgearbeitet und dann eben diese Warum-Fragen gestellt. Und dann kam ich eben dann habe ich wieder so einen Anknüpfungspunkt gehabt, zu dem, was ich früher schon gemacht hatte, so mit der Selbsterfahrung, ging dann so in, habe Tanz- und Ausdruckstherapeutische, tiefenpsychologische Ausbildung gemacht, Fortbildung, berufsbegleitend, habe immer nebenher im Studio noch gearbeitet, aber war dann auch viel in München in dem Fall und habe dann auch 20 Jahre als Dozentin an dem Institut gearbeitet, als Ausbilderin für Tanztherapeuten. Dann gab es auch einen Coaching-Zweig, den wir mitbegründet haben und später gab es eben noch weitere, habe dann auch nebenher immer wieder, habe dann mir so eine bürgerliche Identität aufgebaut. Mhm. Und das waren eben so die Parallelwelten, die aber immer sehr strikt getrennt waren. Meine Kolleginnen in der Tanztherapie erfuhren dann nach und nach auch von meiner Tätigkeit. Und für mich war das immer sehr schwierig, in dieser Trennung und dieser Spaltung zu leben, ne? Und habe da immer mehr versucht, das immer mehr zu verbinden. Genau, und das ist sehr wichtig für mich, dass ich das auch hatte, diesen Bereich, weil ansonsten wäre ich nicht so lange in dem Domina-Bereich. Ich habe einfach begriffen in diesem Burnout, dass Einseitigkeit immer dazu führt, dass die andere Seite mit Macht einfällt. Ja, so. Und deswegen habe ich danach immer geachtet drauf, mich nicht mehr mit der Macht, die ich da gekriegt habe, von den Menschen zu identifizieren und für einen Ausgleich immer wieder zu sorgen. Und habe eben auch therapeutisch und anders mit den Menschen gearbeitet, parallel.
Ja, total spannend. Wie finden denn jetzt diese Welten immer mehr zusammen?
Ich meine, ein Schritt ist, dass ich jetzt mit Klarnamen mit dir rede über meine ganze Geschichte. Ja, das ist ein Schritt, den habe ich bis jetzt so noch nicht gemacht. Das muss ich schon sagen. Das ist schon, vor dem ich immer Angst hatte, weil ich einfach Angst hatte davor, stigmatisiert zu werden oder ausgegrenzt oder in irgendeiner Form vorverurteilt oder... Weil da gibt es so viele Klischees in dem Bereich. Aber für mich ist das jetzt einfach dran, weil das ist so ein, und das ist natürlich auch das Leid der Menschen, die zum Teil, die haben natürlich nicht so eine große Geschichte, die haben halt ihr eigenes Thema mit SM, das sie verheimlichen. Aber dieses heimliche Leben, wo es Freunde gibt, bis heute Freunde gibt, mit denen ich guten Kontakt habe, die bis heute das nicht wissen, ja. Okay. Und das zu leben, wenn es darum geht, wenn ich, was weiß ich, ein Langzeitprojekt im Studio hat und mein Partner eingeladen, wir beide eingeladen sind, ja, wo ist die Esther? Und die ist bei einem Workshop oder so irgendwas, ja, also. Aber es hat sich immer, ich habe es immer mehr und mehr und mehr eingebracht. Also es war wirklich ein langer Prozess und habe es schon in Kreisen eingebracht, immer wieder mehr. Aber in jetzt so einer in so einem öffentlichen Raum, wo ich nicht weiß, wer das hört und wer mein Gegenüber ist, habe ich das noch nicht gemacht.
Ja, du hast aber einen guten Grund dafür, ne? Du hast was vor damit.
Ja, genau. Der gute Grund ist eben, dass ich tatsächlich endlich auch wirklich mit allem, was ich zur Verfügung habe, mit meinem ganzen Wissen und mit meiner ganzen Erfahrung. Früher habe ich es halt getrennt. Ich bin da die Therapeutin und die Coach, die halt diesen Hintergrund hat. Und dort bin ich die Domina, die zwar auch einen therapeutischen Hintergrund hat, was aber die Klienten im Studio nicht so sehr interessiert, weil die wollen keine Therapie in der Regel. Es gab schon zwischendurch Mischsituationen, mit denen wo ich mit Menschen aus dem Studio gearbeitet habe. Aber ja, jetzt habe ich vor, mit allem rauszugehen. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, da ist so ein Schatz tatsächlich drin in diesem Wissen, wenn alles zusammenkommen kann. Bin das Thema, weil ich denke, dass ich da Expertin bin in Bezug auf diese Themen, die mit Macht und Ohnmacht, die auch in unserer Gesellschaft, in unseren Betrieben, in unserem Zusammenleben ganz viel eine Rolle spielen. Verantwortung, Verantwortung übernehmen, Verantwortung abgeben, Kontrolle, Hingabe, Vertrauen, Kommunikation miteinander, wenn man was miteinander bespricht, wie tauschen wir Botschaften aus, wenn es um Bedürfnisse geht, ja. Also ich glaube, da gibt es ganz viel, was ich anderen auch wirklich schenken kann, und da bin ich dabei, Angebot zu.
Das ist ja jetzt so richtig spannend, finde ich. Und das würde mich mal interessieren, kannst du da ein bisschen in die Tiefe gehen? Was sind die Schätze, die ich höre jetzt raus, so Führungskräfte oder Unternehmer oder so, aus deinem Erfahrungsschatz im Studio übers Spiel mit Macht und Ohnmacht, was können die da rausnehmen? Dass das mal konkret wird. Also ich fühle, das ist passt sehr gut zusammen, aber das interessiert mich wirklich jetzt.
Okay, also wenn ich es jetzt auf diese Metaebene schon bringe, ich würde gern vorher noch mal ein bisschen tiefer anfangen, gerne, sagen wir gerne. Mal auf der Ebene des Studios, ja. Also auf der Ebene des BDSM, sage ich jetzt mal, was da die Schätze sind. Also was da ganz interessant ist, was da funktioniert, ist, dass dadurch, dass das so Strukturen sind oder Rituale, die man da auch sehr fest hat, ja, da ist die Herrin, da ist der Sub, oder es gibt natürlich auch andere Formen von Gegenüber, der Wehrlose, das wehrlose Objekt oder wie auch immer, also immer so, sagen wir jetzt mal, die aktive und die passive Rolle, das ist komplett klar strukturiert, und dann gibt es ja auch Rituale, und das scheint so eine Sicherheit zu geben, dass es dadurch möglich ist, plötzlich in die, oder nicht plötzlich, also allmählich in so eine Tiefe zu kommen und sich da zu zeigen mit den Bedürfnissen, dass das zum Vorschein kommen darf. Das
über ist, die Rituale.
Naja, über diese Strukturen, diese Sicherheit und durch diese Orientierung, die es da drin gibt. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt in diesem BDSM. Und dass dadurch so Themen vorgeknopft werden können, die jetzt im Alltag einfach nur subtil irgendwo bearbeitet werden, mit Macht, mit Ohnmacht, mit Verantwortung abgeben, die Themen Gewalt, was ist mit Schlagen, Schmerz. Also da entsteht plötzlich ein Feld, in dem das möglich ist, damit zu spielen, zu experimentieren, zu forschen, wo eine gegenseitige Sicherheit da ist, weil es einfach in dieser Form eingebettet ist. Also das ist da eine Möglichkeit drinnen, und das übertragen jetzt wenn ich das jetzt so auf einer Metaebene übertragen würde, wenn man wirklich sich erlauben würde, eben durch auch Sicherheit und Struktur oder einfach einen gehaltenen Raum sich mehr dem zu nähern, wo es um die Bedürfnisse geht, die noch drunter liegen, oder mit den Themen Macht, Ohnmacht, Verantwortung, da mal ehrlicher hinzuschauen und da auch konkreter etwas ansprechen zu können, so wie das eben auch im BDSM-Bereich sehr konkret ist, wie wir die Themen auch umsetzen, ja. Sich da mehr zu trauen, auch was auszuprobieren, zu experimentieren damit. Also es nicht nur auf einer intellektuellen Ebene sich anzuschauen, sondern wirklich, ja, also ich, das heißt jetzt nicht, ich will jetzt keine Angebote machen, wo die jetzt SM-Praktiken nutzt oder nutzen soll, sondern es geht einfach darum, sich ehrlich das anzuschauen, was das alles bedeutet und vor allem, ja, also das ist wirklich auch ein sehr komplexes Thema, wo ich da auch noch ein bisschen am Ausarbeiten bin. Also da brauche ich auch noch ein bisschen Zeit und
also es geht eher darum, so deine Quintessenz zu übertragen, als darum, wirklich in diesem Raum zu spielen und dann zu übertragen.
Ja.
Okay.
Ja, also um die, genau.
Ja. Was war denn für dich persönlich deine wichtigste Entwicklung in dieser Dunkelwelt? Die jetzt zu einer hellen Welt werden darf.
Was war die wichtigste? Also im Grunde, was das Wichtigste ist da drin tatsächlich, und das ist auch wieder anders als, na, das ist gar nicht anders, brauche ich gar nicht jetzt bewerten. Was das Wichtigste ist, dieser Freiraum, der da drin, also in dieser SM-Welt, in meiner Rolle, die ich da inne hatte, habe ich auf der anderen Seite einen unglaublichen Freiraum. Weil inzwischen bin ich ja schon darüber hinausgewachsen, dass ich jetzt das, was ich vorher versucht habe zu schildern, wo ich mich versucht habe anzupassen an das, was die Männer wollen und das auf die Art umzusetzen, wie sie es sich im wünschen, da habe ich mich ja schon wieder weiterentwickelt. Mhm. Weil inzwischen ist es so, dass ich das, was die Männer so an Themen mit reinbringen oder auch Frauen, also ich will das jetzt überhaupt nicht ausschließen, weil es soll ja auch wirklich Frauen zugänglich sein, dass ich das als Impulse nehme. Und wie ich das dann umsetze, das ist einfach meine Freiheit. Natürlich geht es darum, die Impulse ist ja was er mir mitgibt als Möglichkeit, ihn zu erreichen, ihn zu berühren, ihm zu begegnen. Ich habe so ein paar Impulse bekommen, aber wie ich es gestalte, das ist meine Freiheit und das macht enormen Spaß. Das macht wirklich, wirklich Spaß. Und das ist so das, was immer mehr funktioniert. Ich mache das ja nicht mehr in der Form im Studio. Das heißt, wenn ich SM lebe, dann lebe ich das persönlich, weil ich Beziehungen schon über ganz lange Zeit habe. Und dann hat es eben schon so eine Kreativität da drin. Ja. Da entsteht dann wirklich das, worum es mir eigentlich ursprünglich immer ging, warum ich überhaupt da eingestiegen bin, diese Freiheit.
Konntest du die auch in dein ganz persönliches Leben mit reinnehmen?
Da bin ich dran, ja.
Das finde ich
da spannend. Da bin ich dran. Also tatsächlich. Und das ist auch wieder was mit in meine Arbeit reinkommt.
Ah,
das ist klar. Also es wird, klar geht es im, es geht um, es geht im Grunde um die Freiheit. Also das ist ein ganz wichtiges Motiv für mich. Und Selbstbestimmung.
Ja, fass es nochmal ein bisschen zusammen. Wie geht dein Leben jetzt weiter?
Ja.
Okay, ja. Mit dieser Freiheit oder mit dieser
Freiheit,
ja.
Also das, wie gesagt, ich bin dabei, ein Angebot auszuarbeiten. Du hast es sogar schon erwähnt, für Führungskräfte. Das soll für Führungskräfte sein, wo es darum geht, mit diesen Themen Macht und Ohnmacht, also Ohnmacht, das ist jetzt eher der Begriff hier, da würde ich jetzt eher sagen, wo es darum geht, um Führen, Folgen, Verantwortung, Kontrolle abgeben, Verantwortung abgeben, Vertrauen. Also diese Themen, was darum geht, mit denen lernen zu spielen. Mhm. Also da geht es so um diesen Spielraum, den ich, das hat auch wieder was mit Freiheit zu tun. Was bedeutet führen eigentlich? Wie geht es mir mit meinen Bedürfnissen in dieser Rolle? Wie geht es mir im Kontakt mit anderen, wenn es um Teams geht zum Beispiel? Wie geht es mir mit dem Thema, wie kommuniziere ich meine Botschaften und wie werden sie aufgenommen, umgesetzt?
Wie kann ich hingebungsvoll führen?
Wie kann ich hingebungsvoll und wie kann ich dienen im Führen? Ja. Das finde ich eine ganz wichtige, also dienen ist übrigens eine ganz wichtige, Demut dienen, ganz wichtiger Aspekt dabei, wo ich auch viel mitnehmen kann aus den Erfahrungen mit dem BDSM von meinen Gegenübern, von dieser Bereitschaft zu dienen, Also das ist sowas, wo es weitergehen soll und wo ich auch Menschen einladen mag, sich mit mir in Verbindung zu setzen und wenn die angesprochen sind, bin ich da sehr, sehr gerne brennend interessiert.
Ja, wunderschön.
Dabei.
Wunderschön. Jetzt schnauf noch einmal durch und dann überleg mal, ob es was gibt, was du vielleicht auch noch in Bezug auf SM oder auch auf alles andere, was wir jetzt berührt haben, was noch nicht zur Sprache gekommen ist und was du den Menschen, die jetzt wirklich sich Zeit nehmen, über diese Welt zu hören, was du denen gerne für ihr Leben mitgeben würdest?
Also da gibt es was mich schon innerlich bewegt.
Ja.
Und es ist was, wenn es jetzt Menschen gibt, die mich von der Session kennen oder aus dem SM-Kontakt her kennen, was ja auch gut sein kann, dass die das auch hören, weil sie jetzt vielleicht auch weitergeben, dann ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, mich zu bedanken bei denen. Und es ist wirklich.
Oh, ich wünschte, die Zuhörer könnten dich sehen. Das ist so ein Kompliment. Oh. So schön, dass du das schätzen kannst, ja.
Diese Bereitschaft, ja. Sich zu zeigen, sich hinzugeben, diese Bereitschaft zu dienen, sich anzuvertrauen, das ist so einmalig. Und da wünsche ich uns allen, das geht darüber hinaus einfach, da wünsche ich uns allen, dass wir uns da mehr schenken.
Oh, wie schön. Mensch, Esther. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Das wünsche ich mir auch.
Und ich glaube, ich habe da auch ganz viel zu schenken und ich habe da auch so viel geschenkt bekommen. Ja. Und also das möchte ich wirklich, das ist das Allerwichtigste.
Da kann ich mich wirklich nur anschließen und sagen, das wünsche ich uns allen, dass wir uns mehr zeigen, mehr verschenken können. Und dir unendlich vielen Dank für diese tiefen, tiefen Einblicke. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute und einen riesigen Zustrom von Führungskräften, die eine völlig neue, andere Art von Führung finden können mit deiner Hilfe. Vielen Dank.
Ach, danke dir. Mir fehlen jetzt echt ein bisschen die Worte und ich hätte mir jetzt das auch nicht so gedacht, dass das so endet.
Das war überfällig.
Okay, und dir auch ganz vielen Dank für dieses einfühlsame Gespräch und wie du da durchgeführt hast. Schön und spürend und einfühlsam. Danke.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, gib mir gern eine Bewertung bei iTunes, abonniere meinen Podcast und melde dich für meinen Newsletter an. Mit einem Kommentar zu der Folge auf meiner Webseite machst du mir eine echte Freude. Und nun lass uns zusammen mutig sein, Lebensliebeslust entfachen und ekstatisch werden.